Herzlich willkommen im Knochenjob-Podcast zur allerneuesten Interview-Spezialfolge, heute mit Judith Weiß. Liebe Judith, herzlich willkommen im Knochenjob-Podcast.
Vielen Dank, lieber Klaas.
Ja, gerne. Es ist so, dass du mit Dennis und mir verbunden bist über diverse Wege und mit Dennis solltest du eigentlich schon vor über anderthalb Jahren ein Interview machen. Ihr seid nämlich räumlich nah beieinander, beide praktizierend in Hamburg-Altona. Wie das so ist, wenn man mit Dennis Projekte macht, das klappt nicht immer so gut. Und mit ihm hast du eine besondere Vergangenheit, weil, wenn ich mich nicht täusche, hat er bei dir in deinen Behandlungsräumen auf deiner Behandlungsbank quasi seine ersten Schritte in Richtung Selbstständigkeit gemacht.
Das ist genau richtig. Ob es die genau ersten Schritte waren, bin ich nicht ganz sicher, aber er hat bei mir tatsächlich auf meiner Behandlungsbank osteopathisch angefangen zu arbeiten. Ich glaube, es waren 3 Jahre, ich bin nicht mehr ganz sicher, bis er sich dann selbstständig gemacht hat mit eigener Praxis. Ne?
Ja, und was ich dich dazu fragen wollte, ob das eine zutreffende Anekdote ist, ob das wirklich so passiert ist, dass du auf Kursen, die du gibst, angesprochen wurdest, sind sie die Osteopathin oder bist du die Osteopathin, bei dem dieser Knochenjob Dennis angefangen hat? Ist das wirklich so passiert oder hat sich Dennis das nur ausgedacht?
Ich wüsste jetzt gerade nicht, wer mich das gefragt hat. Ich will ihm aber auch nicht widersprechen. Es ist möglich, dass vielleicht einer mal auf mich zukam tatsächlich. Okay. Doch, vielleicht war es wirklich so. Lieber Klaas, okay. Ich will dem nicht widersprechen. Da ist meine Erinnerungsfähigkeit ein bisschen löchrig.
Okay, sehr gut. Du bist nämlich uns über den Weg gelaufen, beziehungsweise Dennis und ich sind dir über den Weg gelaufen als in deiner Rolle als Dozentin an der Osteopathie-Schule Deutschland. Dort unterrichtest du schon seit längerem. Du bist Osteopathin, du bist Ärztin, hast am UKE dein Medizinstudium absolviert und hast deine eigene Praxis in Hamburg-Altona. Was ich auch noch so als Erinnerung, eine der wichtigsten, was heißt der wichtigsten, aber eine sehr einprägsame Erinnerung ist, dass wir einen Kurs bei dir hatten, das war Kranio 3. Dort ging es um den Gesichtsschädel unter anderem und es war ein sehr heißer Sommer in Hamburg. Es waren, glaube ich, über 36 Grad oder 37 Grad und du hast einmal deinen Vortrag unterbrochen und hast einfach gesagt, boah, ist das heiß. Es lief uns auf jeden Fall die Suppe runter und das ist mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben. Genau.
Ja, genau.
Ja, also einiges an kuriosen Anekdoten drumherum. Ich würde dich bitten, dass du noch so ein bisschen von dir erzählst, wie du dazu gekommen bist, als Ärztin zur Osteopathie zu gehen, dort zu arbeiten, hauptberuflich zu praktizieren und wie du vielleicht auch zu dem Thema Dozententum gekommen bist. Und dann kommen wir später nochmal auf das Thema zu sprechen, worum es heute hauptsächlich gehen soll.
Ja, gerne. Also, wie kam es zur Osteopathie? Ich habe Medizin studiert und sah die Weißkittel neben mir größer und stärker werden und dachte so, okay, das ist anscheinend auch mein Weg, dass ich dann halbgottartig durch die Flure laufe und Aufträge vergebe. Und es fühlte sich mehr und mehr irgendwie nicht so wie mein Job an, wusste aber nicht, was die Alternative sein sollte. Ich habe dann überlegt, Radiologin zu werden, hatte da ziemlich gute Noten in meinem Fach während den Prüfungen, habe da auch mein PJ-Drittel drin gemacht in USA und das hat mich wahnsinnig fasziniert, weil einfach die Bilder zu sehen und gleich interpretieren zu können, macht dann natürlich Spaß. Ne? Irgendwie habe ich da wohl ein Auge für, keine Ahnung. Und war so auf dem Weg, mich dahin zu differenzieren und dann kam Thorsten Liem, der Leiter einer bestimmten Osteopathie-Schule hier in Deutschland, des Wegs und hatte Lust, dass ich für ihn innere Medizin unterrichte an seiner Schule. Ich sag, was hast denn du für eine Schule? Da sagt der Osteopathie, und da wusste ich noch gar nicht, das war das Jahr 2000 oder 2001, irgendwie so. Was das genau ist, und er meinte, ja, das ist aber auch nicht so wichtig, und du kannst doch, ich war gerade fertig mit meinem Studium, auf diese Weise, indem du innere Medizin unterrichtest, dann so ein bisschen in deinem Fach bleiben. Und trotzdem schon mal ein bisschen was schnuppern oder ich hatte gerade ein Kind bekommen, in der inneren Medizin so ein bisschen geistig verwurzelt bleiben und meine Fühler ausstrecken nach Neuem. Ja, und so kam das und nach 3-4 Jahren habe ich dann auch begonnen, mein eigenes Osteopathie-Studium oder die Ausbildung an der Schule zu absolvieren. So war das erstmal, die Anfänge.
Ne? Ja. Okay, sehr schön. Du bist bis heute der ganzen Geschichte treu geblieben.
Der Osteopathie bin ich treu geblieben. Ich habe mich als praktische Ärztin niedergelassen in Hamburg. Das geht mit so einem Studium quasi nicht anders. Und werde und was ich aber also als mein Spezialgebiet oder Hauptgebiet sehe, ist eben die osteopathische Behandlung, das heißt die manuelle Behandlung, was mich schon immer interessiert hat. Und das hat auch mit diesen Weißkitteln auf dem Flur zu tun, dass ich so merkte, hey, die Arbeit, die als Arzt heute von dir gefordert wird, ist einfach so viel am Computer. Du machst Laboranalysen und siehst und hast einfach wahnsinnig wenig Zeit am Patienten. Und das kam mir damals schon zu wenig vor. Also dieses Wenige war mir schon zu wenig. Und ich merkte so, eigentlich will ich auch anfassen. Ich hatte so eine Schlüsselszene mit einer alten Patientin, die so gerne eine Fußmassage gehabt hätte. Und ich war noch Studentin. Und wir haben uns dann heimlich verabredet für eine Uhrzeit, wo bitte keiner reinkommt in dieses Sechserzimmer oder die anderen schlafen und wir, ich konnte ja nicht abschließen und ich mich mit ihr dann zur Fußmassage verabredet habe und ich habe gesehen irgendwie oder meinte zu sehen, wie gut ihr das tut und mir hat es wahnsinnig gefallen und da merkte ich so, also irgendwie ist, glaube ich, mein Weg ein bisschen ein anderer. Ja, und jetzt darf ich Füße massieren, ich darf den Rest behandeln und habe eine eigene Praxis, in der ich selbstbestimmt entscheiden kann, was jetzt für diesen Patienten am besten und der beste Best Course of Action ist sozusagen. Was sollen wir hier machen? Sollen wir den Fußschwerpunkt nehmen? Sollen wir die Osteopathie nehmen? Oder sollen wir tatsächlich auch eher, vielleicht sogar erstmal, sagen wir, den Emotionalkörper anfassen?
Genau. Wir beide planen ja zusammen, eine kleine Fortbildung zu veranstalten. Dazu später noch mehr. Das kam so ein bisschen auf dich zu und dadurch auch ein bisschen auf mich zu, dass du da ja ein Geschick zu haben scheinst, auch Emotionen rauszukitzeln, rauszuholen über den Zugang, den wir haben, über unsere Hände. Und das ist ja immer so ein bisschen die Frage, erstens, was löst die Beschwerden aus? Was für Probleme haben wir dort? Wo kommen die her? Wir suchen ja immer gerne nach der großen Ursache der Probleme. Und das ist ja auch nicht alles, was irgendwie sich körperlich veräußert, auch aus dem Körper halt irgendwie so kommt. Ne? So dieses psychosozio-emotionale. Genau. Und wie bist du zu dem Thema gekommen, dass das so eines deiner Lieblingsthemen oder eine der Themen ist, mit der du dich sehr beschäftigst und dass du das in deine osteopathische Praxis auch sehr gut integrieren kannst?
Ja, danke für diese Frage. Also zum einen hat es natürlich mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Walk your talk fällt mir dabei ein. Also ich kann eigentlich nur das machen und anbieten, worin ich selber verwurzelt bin. Alles andere ist für mich dann doch, geht in Richtung unorthodox und Hokuspokus vielleicht, also es fühlt sich für mich dann auch nicht sicher an. Andersrum betrachtet, ich fühle mich dann sicher, wenn ich selber dazu was zu sagen habe und es selbst auch erfahren habe. Und in meiner Therapieerfahrung befinden sich doch einige Therapieformen, wie zum Beispiel EMDR, das hat vielleicht jemand schon mal gehört, Gestaltelemente sind da drin, was ich selber erlebt habe, auch tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie oder eben die prä- und perinatale Psychologie, die jetzt immer mehr im Kommen ist. Ich habe mich da ja aufgrund von eigenem Anlass, aber eben auch großem eigenem Interesse, meine sozusagen Untiefen auszuloten. Ja, das treibt mich eigentlich an. Reinzuschauen in Abgründe und zu sagen, zwar bei mir selber, aber eben auch bei den Patienten, um zu sagen, komm, lass uns mal gemeinsam in den Abgrund schauen. Was gibt es denn da, was wir nutzen können? Anstatt zu sagen, oh Gott, das ist schwarz und da fliege ich gleich rein und dann ist alles zu Ende. Ja? Also auch die Frage nach Tod und Leben oder nach Sterben, Vergehen und Wiederwerden, ja, das spielt natürlich immer eine Rolle. Nicht, dass ich jetzt nur sterbende Patienten habe, um Gottes Willen, aber irgendwas stirbt ja immer, würde ich mal sagen, um einer neuen Möglichkeit Raum zu geben. Und da kommen wir dann schon in interessante Gebiete, da greife ich vielleicht vor, vielleicht kommen wir da später nochmal hin. also auf jeden Fall war das so mein Weg, dass ich echt gemerkt habe, so je mehr ich meine Tiefen auslote und auch die Schattenseiten, um zu sehen, was verbirgt sich denn da, was quasi unterbewusst meine Handlungen und meine Entscheidungen steuert, umso mehr konnte ich dann auch eine Art von Kompetenz entwickeln, diese Seite in meinen Patienten an die Oberfläche treten zu lassen. Auf Basis dieser Selbsterfahrungen, die ich im Bereich der Psychologie und körperorientierten Psychotherapie sammeln konnte, ist quasi ein bisschen wie so ein Fenster aufgegangen. Also zum einen habe ich mich nicht mehr gefürchtet vor meinen eigenen, vielleicht auch nicht so schönen Emotionen. Wir kommen ja noch zu dem Thema Emotionen. Die meisten sind halt nicht so schön. Ja, es gibt in den Grundemotionen eine, wie wir nennen, positive, und die anderen nennen wir negativ. Ich bin da, ja, das kann man diskutieren, ob das wirklich gut und schlecht ist oder ob das einfach zwei Seiten einer Medaille sind, die ein bisschen mehr Sonne und ein bisschen mehr Schatten haben, die aber beide zum Leben dazugehören, um uns zu, ich will mal sagen, herzvolleren, gefühlvolleren Therapeuten und aber auch Menschen zu machen. Mhm. Ja, zu Menschen, die mehr wahrnehmen können, die auch mit ihrer Wahrnehmung nicht hinterm Berg halten und damit eben auch in den therapeutischen Kontext treten. Und da hat natürlich meine Selbsterfahrung da ganz viel eine Rolle gespielt, um mich da so ein bisschen kompetenter zu machen und dann in der Form an den Patienten ranzutreten. Und wenn ich dann ja mit ihm oder ihr arbeite, weißt du, dann ist es so, also ein Beispiel, vielleicht kommt eine Patientin zu mir, sitzt vor mir und hat schon so Tränensäcke. Und die sehe ich erstmal aus einem Augenwinkel und schreibe erstmal auf, ne, Sturzunfall, Krankenhaus, wann sind sie operiert worden und so weiter, die ganze Anamnese. Und merke aber, diese Tränensäcke, sag mal, die gucken mich wie an. Ja. Und denkt so, ja komm, lass mal, und wir sprechen jetzt erstmal über ihre whatever, das war vielleicht Hüftschmerz oder ISG oder was man halt so hat. Und ja, und dann lasse ich durchblicken, dass ja auch, also dass der Körper, ich fange jetzt an zu stottern, einfach weil es so ein großes Thema ist, ne? Dass der Körper, und da sind wir vielleicht schon mittendrin, lange Zeit als Maschine betrachtet worden ist, 500 Jahre circa oder auch länger, Aristoteles ist da auch zu nennen, weißt du, dass man einfach sich es einfach gemacht hat und gesagt hat, okay, wir haben da einen Körper, der hat verschiedene Teile, die arbeiten so und so zusammen, da kann man auch was rausnehmen und wieder reinsetzen, und da kann man daraus auch vordere Kreuzbänder basteln, die setzt man wieder rein. Wunderbar, wenn es den Leuten danach besser geht. Ne? Ich warne aber davor, den Körper auf dieses Modell zu reduzieren. Denn dann bleiben wir in so einem mechanistischen Bild, das einfach ganz weit über an dem vorbeigeht, möchte ich sagen, was der Körper tatsächlich ist. Und wir haben noch nicht mal ganz erkannt, was so ein menschlicher Körper alles kann. Ich glaube, auch in den nächsten Jahrzehnten wird sich das noch mehr erweitern. Unser Verständnis und unser Wissen und unsere Erfahrung darüber, was solche Zellen, sagen wir des Bindegewebes, wo parallel angeordnete Kollagenfasern, wenn die gegeneinander verschoben werden, minimale Elektrizität erzeugen können, genannt Piezoelektrizität, die kleine Ströme im Gewebe erzeugen, die dann wieder zur Heilung führen, die dann wieder zur Informationstransduktion führen. Das ist ja hochgradig spannend. Ja, 2021 ist ein Medizin-Nobelpreis vergeben worden an zwei Forscher, die an solchen piezoelektrischen Rezeptoren gearbeitet haben. Das ist echt aktuelle Forschung, mit der wir arbeiten können. Zurück zu unserem Thema. In dem Moment, wo ich vor einer Patientin sitze und sehe, dass da Emotionen wie so kurz unter der Oberfläche wabern, und das kann ich sehen, weil ich eben auch mit meinen eigenen Emotionen, ich will nicht sagen, meisterhaft umgehen kann, will ich überhaupt nicht sagen, aber ich habe mich dem gewidmet und ich habe dem in meinem Leben einen Raum, ja, Zeitraum, ich habe auch finanziellen Raum gemacht, damit ich das Thema sozusagen in mir mehr und mehr integrieren kann. Und je mehr das in mir integriert ist, desto mehr kann mein Gegenüber in seiner Resonanzfähigkeit auch mit meiner Integriertheit sozusagen anfangen zu arbeiten. Und das läuft völlig unterbewusst und auch nonverbal. Und dann gucke ich da rein und dann spüre ich was und dann sehe ich diese Tränensäcke, die ich dann nochmal sehe und nochmal sehe und dann merke ich, wie sie auch schon Tränen unterdrückt. Ich meine, das merkt ja nun jeder, wenn dann irgendwie sich Richtung Augen gehalten wird oder sowas, ne? Oder da sind bei mir auch die Taschentücher gar nicht weit, da kann man sich dann gleich bedienen, wenn einem das peinlich ist, weißt du? Und in dem Moment, wo ich so sage, dass wir lange Zeit den Körper als mechanistisches Modell einfach als Maschine gesehen haben und das sich aber auflöst, weil es keine Maschine, reine Maschine ist, ganz klar, also da stehe ich mit jeder Faser, da kannst du mich vor einen Kadi ziehen, das würde ich bis zum letzten Atemzug verteidigen, sondern dass sich hier Ebenen überlagern. Und wir sehen in der Faszienforschung, dass das wirklich so ist, dass dass schon auch Gedanken und Gefühle, wenn sie wiederkehren oder wenn sie sehr stark sind, Abdrücke in der Faszie hinterlassen.
Okay.
Und dass wir eben hier eine Überlagerung haben von einer Materie, ganz klar, und aber eben auch von einem anderen Raum. Möchtest du den Geist nennen, Emotion, da mischt sich Gefühle mit Emotion, was nicht dasselbe ist. Da kommen Erfahrungen rein, die wir als Baby, als Embryo, als kleines Kind gemacht haben. Ich sag da innere Kindarbeit heute in aller Munde. Und all das kann in unserer Faszie eine Erinnerung hinterlassen, mit der wir dann eben als Therapeuten arbeiten können.
Da kommen wir dann mit unseren geschulten Fingern ins Spiel, so könnte man das sagen.
Ja, da kommen wir mit unseren geschulten Fingern ins Spiel und da können wir über osteopathische Techniken, aber auch über die Meridianbehandlung, uns in dieses Feld vorwagen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit den Fingern in Richtung der Emotionen zu arbeiten. Das ist total spannend.
Ja, was mich noch so ein bisschen interessieren würde, wäre, du hattest diese Grundemotionen angesprochen. Ich habe selber von diesem Konzept wenig Ahnung, wenn du sagst, es gibt eine positive, die restlichen sollen eher so negativer Natur sein. Das finde ich dann ja schon ganz interessant, wie man dazu gekommen ist. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Was sind das so für Grundemotionen? Was haben wir uns darunter vorzustellen?
Ja, sehr gerne. Also so aus der Psychologie kommt die Erfahrung, dass oder auch die Auffassung, dass wir als Wesen aus der Savanne, muss man ja ehrlich so sagen, ne? Vor 4,5 Millionen Jahren sind wir aufgestanden aus dem Vierfüßlerstand sozusagen und seitdem haben wir uns zweibeinig weiter entwickelt und wir mussten fliehen, wir mussten vor Schmerzen fliehen, wir mussten vor Gefahren fliehen, wir mussten unsere Kinder auf den Arm nehmen und rennen, was das Zeug hält, um sie auf den Baum zu retten vor dem Säbelzahn, von dem man anscheinend weiß, dass er gar nicht so gerne Menschen gefressen hat, aber unsere Beute wollte. Das heißt, vielleicht sind wir nicht sein Nachtisch geworden, aber unsere Beute, die wir haben wollten, hat er uns dann weggefressen, so ungefähr. Kann man sich das anscheinend vorstellen. Ja, und wir sind heute hier nach 4,5 Millionen Jahren Zweibeiner da sein, weil wir eben mit den negativen Erfahrungen so erfolgreich umgegangen sind. Mit den positiven, das ist schön, und das führt natürlich zu einem zwischendurch mal Aufatmen und wir sitzen zusammen im Kreis ums Feuer und erzählen uns was oder raunen uns was zu. Bevor wir Worte machen konnten, haben wir ja eher Laute ausgetauscht, so, die ja auch positiv klingen können und negativ klingen können. Also das heißt, ich kann über negativ klingende Laute meine Abwehrmechanismen starten, Fight and Flight, und dann kann ich mich besser verteidigen, als wenn mir jemand positive Laute entgegenbringt. Da würde ich jetzt erstmal nicht anfangen, mich zu schützen oder zu fliehen, sondern eher in so einen rezeptiven Zustand gehen, um mich auszutauschen. Denn auch das kann mein Leben verlängern. Sitze ich am Feuer zusammen und tauschen wir uns positiv über unseren Tagesablauf aus, dann weiß ich zum Beispiel, wow, okay, der hat eine Erfahrung gemacht, die will ich in der Form nicht wiederholen. Das merke ich mir mal, ne? Also so hat auch positiver Austausch zu einer Lebensverlängerung geführt. Die negativen aber natürlich, wie zum Beispiel Angst, Furcht, ja, wo auch noch ein kleiner Unterschied gemacht wird, wenn man will, oder Ärger natürlich, auch Traurigkeit, Kummer und Schwermut. Das sind so die großen die dann später auch in der traditionellen chinesischen Medizin einigen Organsystemen zugeordnet werden. Das ist ganz spannend. Ja, ja. Das sind so die, die wir nutzen konnten, um unser Leben zu verlängern, weil wir darauf reagieren, diese in uns abbilden können und lauernden Gefahren, seien es jetzt akute oder chronische Gefahren sozusagen, besser aus dem Weg gehen können oder mit denen besser umgehen können.
Okay. Evolutionär hattest du ja so angesprochen, ist es ja schon wichtig, also Empathie, Koordination, Zusammenarbeit und solche Sachen, das sind ja die Sachen, die auch zum Überleben beigetragen haben, aber im akuten Falle war es halt eher so das Negative, was uns, oder die Reaktion aufs Negative, was uns das Überleben gesichert hat. Heutzutage heißt es ja allgemein, dass wir gar nicht oft, so zumindest in unserer entwickelten westlichen Welt, gar nicht so oft unbedingt akute lebensbedrohliche Zustände haben, aber dafür umso mehr von dem ganzen chronischen Zuständen, die uns ja zu schaffen machen. Und Thema, was du schon angesprochen hattest, der Meridiane, die aus dieser traditionellen chinesischen Medizin kommen. Da fand ich so ganz interessant, als so diese Faszienforschung Fahrt aufgenommen hat, dass viele der Meridiane, wie sie dort bestehen, so ein westliches Pendant haben mit diesen Anatomy Trains von Myers oder auch von diesen anatomischen Zuglinien nach den Steckos zum Beispiel aus Italien oder auch andere fasziale muskuläre Ketten gab es auch schon immer so aus der anatomischen westlichen Perspektive. Das fand ich mal spannend. Und was die alten Chinesen anscheinend besser gemacht haben, dass sie es von Anfang an auch nicht so mechanistisch gesehen haben. Die haben da ja ein ganz anderes Kartenspiel auf die menschliche Gesundheit betrachtet. Und dem möchtest du dich jetzt ein bisschen widmen auch, ne? Also jetzt in der das Kursprogramm oder den Kurs, den du veranstalten möchtest, den nennen wir ja Faszien, Meridiane, Emotion, wo wir halt eben so diese drei Begriffe dann dabei hätten.
Genau. Ja. Ja. Ich sag mal, wie ich das sehe, ja?
Ja.
Die Meridianen Verläufe sind tatsächlich ähnlich, aber nicht identisch mit den, sagen wir mal, Anatomy Trains, also den myofaszialen Zuglinien nach Myers. Sie sind nicht identisch, da besteht er auch drauf. Er hat sie trotzdem Meridiane genannt bei sich, was ich ein bisschen schwierig finde, weil man das dann nicht so gut differenzieren kann. Aber ja, die traditionelle chinesische Medizin, die ja nun 2500 Jahre alt ist und auf vielen verbal kommunizierten Erfahrungen der Therapeuten untereinander basiert. Ich meine, das ist ein Riesenwissens, eine kolossale Wissensansammlung, auf der das Ganze basiert, mit der wir heute da arbeiten dürfen. Die hat eben damals mitnichten Leute aufgeschnitten, weil im, so wie ich das verstehe, im, sagen wir mal, asiatischen Bereich das Denken über Ursache und Wirkung nicht so linear ist, wie wir das hier in unserem mechanistischen Bereich im Westen gerne tun und auch, ich möchte mal sagen, gerne hätten. Ja, wir möchten ja gerne, da kommt ein Patient rein und sagt, warum habe ich das denn? Und dann fängst du an, irgendwelche Zuglinien zu erklären und sagst, ja, von der Ferse bis zum Ohrläppchen auf der anderen Seite, das ist ganz klar, weil gucken Sie mal. Ne? Und dann haben wir eine mögliche Erklärung geliefert. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass das nicht unbedingt die einzige ist. Ja. Ja. Und das Interesse an, über den Tellerrand zu schauen an der Stelle, hat sich daraus ergeben, dass ich quasi angefangen habe, mir mal die Meridiane so anzuschauen. Das ist ja völlig unübersichtlich. Also ich habe mir mal so eine Puppe, ne? Das werdet ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe mir die Puppe bestellt und wenn man darauf schaut, das sind überall Linien, da sind Punkte drauf, da sind 360 plus Punkte drauf. Wie soll man das überhaupt lernen? Und da habe ich mir den kleinsten Meridian mal rausgenommen. Das ist der Lungenmeridian, der erfreulicherweise nur 11 Punkte hat und von unterhalb des medialen Klavikulaendes über die innere ACG und die Innenseite des Unterarms den Tena bis zur Außenkante des Außenfalls des Daumennagels zieht. Und das sind 11 Punkte. Das fand ich überschaubar. Und habe ich gedacht, Mensch, da kann ich noch mal gucken, was ist mit meinen Patienten in der Praxis los, die Handschmerzen, Handgelenksprobleme, Ellbogen, Schulter, Klavikula, Atmung. Gehen wir mal weiter, Brustkorb, ja, Range of Motion eingeschränkt in der Schulter und so. Kann ich da überhaupt was mit anfangen? Und am Anfang ist es erstmal so ein Try and Error und du fängst an zu suchen. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, eigentlich, wenn ich die Punkte, die ich da kenne, diese 11 habe ich irgendwie mir rangeschafft. Ich hatte immer so ein DIN A4-Blatt da liegen und guck, scheiße, wo sind die nochmal? Ne? Und ja. Das ist dann irgendwann, habe ich mal groß gelüftet und dann kam ein Windzug und dann war das weg. Und dann habe ich Monate und Jahre lang ohne das Papier arbeiten müssen. Ja, wie das auch so ist, ich habe mir dann die Meridiane so nach und nach drauf geschafft und gemerkt, ja, wenn ich auf die Punkte Bezug nehme, bei den Patienten, die mit den angrenzenden parietalen Strukturen Probleme haben, dann habe ich das Gefühl, zusätzlich zu meinen osteopathischen Techniken hier etwas erreichen zu können. Und was kann ich hier erreichen? Und zurück zu den Emotionen. Das ist jetzt ein großer Wurf, ja. Und ich möchte auch nicht sagen, dass ich da das alleinige Monopol drauf habe und dass es immer so funktioniert. Stichwort Ursache-Wirkung. Hm. Die Chinesen oder die der traditionellen chinesischen Medizin zugeneigten Therapeuten, sage ich mal, die sagen eben nicht, wenn A, dann B, sondern die sagen, A kann auch nicht A sein. Okay. Wenn wir mal ganz in die psychologische ne, oder auch philosophische Betrachtungsweise gehen, darf dort A auch nicht A sein. Das heißt, wir müssen nicht alles aufschneiden, um genau reinzugucken und im kleinsten Teil zu analysieren, ob jetzt dieses Knötchen diese Verspannung kreiert hat, sondern können wir im Gesamterscheinungsbild des Patienten, und da nehmen wir über die Puls- und Zungendiagnostik natürlich noch ganz andere Systeme mit rein, wir können schauen, wie ist seine Hautfarbe, woher kommt er überhaupt, wie ist sein Umfeld, das gucken wir in der Osteopathie auch, wie ist aber seine gesamte Konstitution, wie kommt er rüber, riecht er aus dem Mund, riecht er aus anderen Körpern, ja, also das spielt alles eine Rolle, um ein Gesamtbild zu erstellen und dann zu sagen, dieser Patient mit Ellbogenproblemen ist ein ganz anderer Patient als der andere mit Ellbogenproblemen oder mit Magenproblemen, ja, da kommen wir so in die Ganzheitlichkeit rein, weil sie früher nicht aufgeschnitten haben. Ich weiß gar nicht, ob sie es heute tun oder ob das überhaupt interessant ist, ins Detail in der Form ins physische Detail zu gehen. Haben sie sich mehr mit der Emanation, das heißt mit dem, wie wirkt jemand auf mich, befasst und sind da sehr ins Detail gegangen mit dem Gesamteindruck, so.
Sehr schön, ja. Wirklich ein gewisser Gegenentwurf zu dem, was wir so immer gerne haben wollen. Wir wollen halt alle Leute mit Ellbogenschmerz werden alle zusammengeworfen in eine Gruppe und dann gucken wir, funktioniert Therapie A, funktioniert Therapie B. Ja, genau.
Weißt du, wenn ich dazu noch was sagen darf, ja, das kann man ja auch so machen und man kann das ja auch erfolgreich so therapieren, überhaupt keine Frage. Ich sage ja nicht, dass ich jetzt hier den Stein der Weisen gefunden hätte. Was mich allerdings an dieser Art der Therapie und diesem Mehrwerden der Meridian-Integration in meine osteopathische Technik und Praxis fasziniert, ist, dass ich eben über das parietale fasziale, myofasziale Behandlungskonzept hinaus jetzt eine Möglichkeit habe, über die Körperbehandlung einen größeren, sag ich mal, Fließzustand im Energiesystem des Körpers herzustellen, okay? Mhm. Und damit größere Zufriedenheit des Patienten, gegebenenfalls auch, das ist natürlich meine Hoffnung und auch in Teilen meine Erfahrung, größeren Erfolg in der Behandlung, größere Nachhaltigkeit in der Behandlung, indem ich eben das nicht ausschließe, was 2500 Jahre lang für andere Menschen auf der anderen Seite der Welt ein absolut probates Mittel gewesen ist und immer noch ist. Sie steht ja gleichberechtigt mit der westlichen Medizin in China auf dem Programm.
Mhm. Ne? Und du hattest ja so diesen schönen Spruch gebracht, ich weiß nicht, ob du ihn dir ausgedacht hast oder du ihn erfunden hast oder irgendwo anders auch aufgeschnappt hast, es ist nicht alles parietal, was man anfassen kann. Parietal bedeutet für uns Osteopathen ja immer so Knochen, Muskeln, Faszien, Gelenke Und das ist ja nun mal so erst einmal vordergründig die Ebene, auf der wir ja häufig arbeiten. So. Und alles andere, was so passiert, ist dann ja manchmal, ja, kann vorkommen, kann nicht vorkommen. Häufig fehlt ja auch so ein bisschen die Sicherheit, ist immer so ein bisschen, also meine persönliche Erfahrung auch, den sicheren Umgang damit dann, wenn so Sachen, Emotionen an die Oberfläche treten. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Also du persönlich hast deine Erfahrung gemacht, du hast ein gewisses Gespür dafür entwickelt. In welche Richtung geht das denn so, wie man das ein wenig kultivieren kann und wie man da vielleicht so ein bisschen auch eine, wie soll man sagen, eine strukturierte Herangehensweise vielleicht so entwickeln kann.
Ja, das Wort strukturiert, das gefällt uns natürlich hier.
Ja, das gefällt mir sehr gut.
Genau. Und ich werde ein bisschen unbequem, indem ich sagen muss, dass Gefühle und Emotionen sich so recht wenig strukturieren lassen. Das ist quasi die Basis ihres Wesens. Da wabert was und das macht uns erstmal Angst. Oder Sorge, das kann ich nicht wieder einfangen. Ja, ich habe ein Beispiel zu nennen, da war ich ganz, ganz frisch als Osteopathin tätig und ich hatte eine bei mir in Behandlung. Und weißt du, sie kam in das Behandlungszimmer und wirkte ein bisschen verschlossen. Und sie hatte so eine große Frisur, die Haare waren so um ihren Kopf und ich konnte das Gesicht kaum erkennen. Das wollte sie auch so, glaube ich. Also so ein bisschen im Schatten bleiben, obwohl sie vor mir sitzt, ne? Kann man sich vorstellen. Und während der Behandlung ist sie quasi in so eine Regression reingegangen, fing an, flach zu atmen, zu schwitzen, ihren Rumpf nicht mehr bewegen zu können, mit den Händen zu flattern, die Arme sind an den Rumpf gepresst oder waren. Und sie konnte also sich auch kaum noch artikulieren. Ich meine, mir ist echt die Düse gegangen, ganz ehrlich. Aha, ne? Aha. Ich dachte, ach du lieber Gott, ich habe jetzt noch 12 Minuten, dann kommt der nächste Patient. Hier ist gerade komplett jemand entgleist. Was mache ich denn? Ne?
Das war niemand, glaube ich, nicht retten konnte. Viele von uns aus der Praxis, dieser Gedanke, ja, ganz menschlich.
Ja, was mache ich jetzt? Und jetzt kommt gleich der Nächste. Und wie soll ich das denn einfangen? Ja. Und warum auch immer bin ich an ihre Füße gegangen. Und ich habe ihr, ich glaube, sie hat sogar gesagt, drücken Sie bitte meine Füße. Oder irgendwie sowas hat sie rausgebracht. Da bin ich an ihre Füße gegangen und habe ihr richtig Widerstand gegeben. Und dann schob sie sich so entlang der Matte, der Behandlungsbank nach oben und machte auch so Geräusche und ich kriegte irgendwie das Gefühl, ob sich hier jemand gerade selber gebiert. Ja.
Okay.
Das war total die Stimmung im Raum irgendwie so. Und das war dann ein relativ kurzer Durchlauf irgendwie, vielleicht 3 Minuten, wenn man das in der Zeit messen kann. Und an dessen Ende konnte sie dann wieder freier atmen und sich auch wieder freier bewegen. Aber sie brauchte von mir diesen Widerstand an den Füßen, um sich durch etwas Imaginäres natürlich durchzudrücken. Ich möchte jetzt keine Angst verbreiten und keine Furcht und auch keinen Kummer und keine Schwermut. Indem ich diesen Fall berichte. Ja, das war so mein erster wirklich krasser Fall. Und so krass ist es eigentlich dann auch nicht mehr geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, bis auf eine Entgleisung innerhalb eines Kurses an der Osteopathie-Schule, an der ich da unterrichte.
Möchtest du da nochmal drauf eingehen? Anekdoten hören wir ja gerne oder lieber nicht?
Das kann ich gerne machen. Das waren Kursteilnehmer und der wir haben das Thema, Mittelgesicht und wie behandelt man das Zygoma? Also der Jochbein.
Jochbein.
Das Jochbein. Wie soll ich das Jochbein behandeln? Und das war gerade Thema und er kam zu mir vor dieser Praxiseinheit und sagte zu mir, du Judith, kann ich mitmachen, obwohl ich habe da so ein Traumathema, aber das habe ich total gut bearbeitet und da bin ich auch voll dran und so, da passiert nichts und ich würde wahnsinnig gerne mitmachen. Ich sag, du, ich habe hier 30 Leute im Kurs, mach mal, ich kann dich da nicht abholen, ich muss mich auch um die anderen kümmern. Ne? Nee, kein Problem, okay, danke. Geht auf die Bank. Und dann machen wir eben diese Jochbein- oder Zygoma-Technik, wo man wirklich mit Schmetterlingsflügeln, so wenig Druck, möchte ich sagen, so wenig Druck auf dem Zygoma landet mit seinen Fingern, um zu spüren, wo steht es denn, hat es irgendwie eine Dysfunktion muss ich das jetzt behandeln, ja oder nein. Plötzlich höre ich aus der Ecke, wo er arbeitet, Judith, du musst kommen, hier geht gar, der, mit dem ist was, komm schnell. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Renn dann natürlich dahin und sehe was ganz Ähnliches, wie ich eben beschrieben habe. Flache Atmung, Schweißbildung, also vegetativ quasi entgleist so ein bisschen, kann sich nicht bewegen, Angst, Schrecken, ist auch nicht mehr wirklich orientiert. Und irgendwie geht erstmal gar nichts mehr. Wir kriegen natürlich alle Angst und Schrecken und denken, was ist hier passiert und B, was kann jetzt passieren, um ihn wieder einzurenken sozusagen, ja, psychoemotional. Und der Schulleiter, der da einige Erfahrungen gesammelt hatte, wurde gerufen, kam zur Hilfe und er und ich zusammen haben diesen quasi abgehobenen Flieger wieder landen können.
Ah, ja.
Okay. Mhm. Sowas wie Somatic Experiencing, über ruhiges Sprechen, über wie heißt du, wo bist du, mach deine Augen auf, guck mal, wo wir sind, erzähl mir, was du siehst, sowas, ja. Mhm. Das sind so Direktmaßnahmen, die man ergreifen kann, wenn einem das passiert. Ich will an dieser Stelle nochmal ganz, ganz mit Nachdruck sagen, das wird dir wahrscheinlich nicht in der Praxis passieren, wenn du nicht bereit dazu bist, sowas zu erleben. Das ist ein relativer Schutzfilter. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung gewesen und die vieler Therapeutenkollegen. Du kriegst sowas nicht serviert, wenn du das nicht in irgendeiner Form entweder brauchst für deine Entwicklung und der Patient auch, oder das halten kannst. Und das heißt, je mehr du dich natürlich selber da fortbildest, ich möchte die innere Kindarbeit hier nochmal nennen, und die prä- und perinatale Psychologie wahnsinnig spannend, um sowas halten zu können. Und nicht nur halten zu können im Sinne von Gott, wann ist das endlich vorbei, sondern als therapeutisches Moment nutzen zu können und wirklich diesem Patienten, der da durch seinen eigenen Geburtsprozess möglicherweise geht, diesen Raum nicht nur schnell wieder schließen zu müssen, zu können, zu dürfen, sondern diesen Raum vielleicht so lange offen zu halten, bis er den meisten Nutzen daraus für sich und seine Persönlichkeitsentwicklung gezogen hat. Mhm. Und zurück zu dem Fall im Klassenzimmer. Es kam nachher raus, dieser Student hatte im Alter von 11 Jahren einen Überfall auf sich und seine Familie erlebt und überlebt, wo er über 8 Stunden lang mit einer Pistole an der Wange auf dem Zygoma Geisel gehalten wurde. Ja, als Geisel gehalten wurde und sich nicht bewegen konnte. Ich meine, hallo.
Mhm. Ne? Wie krass.
Mhm. Genau. Und das sind so Sachen, die hochkommen können, egal wo du einen Körper anfasst. Und die dann eher hochkommen, wenn du dafür selber als Therapeut offen bist. Wie du dafür offen sein kannst, haben wir schon besprochen. Und warum es dazu kommen kann, naja, da müssen wir dann halt in die Faszienforschung gehen. Da können wir auch in die TCM gehen und gucken, mit welchen Organen, die dann wiederum mit den Meridianen auf der Körperoberfläche verbunden sind, mit welchen Organen, die mit den Meridianen auf der Körperoberfläche verbunden sind, sind bestimmte Gefühle beziehungsweise Emotionen assoziiert. Da kommen wir so ein bisschen in Richtung deiner Struktur, die du gerne hättest. Ja. Soll ich da mal weiterreden?
Gerne, ja.
Ja. Also nichts gegen Struktur, mein Gott. Ja, Struktur ist was Wunderbares. Nur wenn wir eben über Emotionen und Gefühle sprechen, müssen wir das Konzept so ein bisschen aufmachen. Wir müssen ein bisschen öffnen, um da ja was an die Oberfläche kommen zu lassen, was ich erstmal nicht strukturieren lassen möchte. Zu der Struktur im Bereich der Emotionen ist zu sagen, dass die TCM mit den Organen bestimmte Emotionen, Grundemotionen unseres menschlichen Daseins assoziiert. Und ich kann das mal gerade vorlesen. Das Herz ist mit der Emotion Freude assoziiert. Ja, und Herz und Dünndarm bilden ein Meridianpaar, die beide am Arm entlang laufen und gerne zusammen behandelt werden, um Missstände oder nicht fließende Energie wieder zum Fließen zu bringen. Ja, sage ich mal ganz grob, so, ganz grob. Die liegen sich relativ gut gegenüber am äußeren Ende, am ulnaren Bereich des Unterarms und dann auch des Humerus. Und sind mit der Emotion Freude verbunden. Dann haben wir die Emotion Ärger, die mit der Leber assoziiert ist, laut TCM. Die Leber ist wiederum mit der Gallenblase assoziiert und die beiden formen auch ein Meridianpaar. Okay, es gibt einen Lebermeridian, es gibt einen Gallenblasenmeridian und die kannst du als Yin- und Yang-Organpaar zusammen betrachten. Assoziation mit der Emotion Ärger. Wir haben die Lunge mit der Traurigkeit und dem Kummer. Die Lunge verläuft, ich hatte es eingangs schon genannt, über 11 Punkte, ganz wunderbar schnell zu lernen, von der, sagen wir mal, ein bisschen Ansatz pectoralis major, über die innere Schulter bis hin zur Außenfalz des Daumens. Genau, und wenn dann jetzt jemand also da besonders Ellbogen, Hand oder Schulterprobleme hat oder auch Atemprobleme, ich meine, die Lunge ist ja nun mal unser Atemorgan, dann können wir diese oberflächliche, über den Meridian repräsentierte Vertretung des Organs und seiner Gefühlsassoziation, nämlich Trauer, Traurigkeit und Kummer, nutzen, um in unserer quasi parietalen Arbeit, sage ich jetzt mal, einen Zugang, ja, über die Struktur zum Gefühl zu erlangen. So, das war so ein kleiner Ausblick in, wie ich dann damit arbeite. Yeah. Ich habe noch zwei, und zwar ist das die Schwermut oder Depression, ja, also diese chronische Form von Trauer, die nicht mit einem oder eher nicht mit einem Auslöser assoziierbar ist, die soll mit der Milz in der Zusammenhang stehen, Milzpankreas, genau. Und dann haben wir eben noch Angst und Furcht mit der Niere, die wiederum als Organpaar mit der Blase ein Duo bildet, will ich mal sagen.
Ja. Okay, also genau, da hat man dann einen gewissen Zugang dazu und Überschneidung zu unseren Themen oder zu unseren Herangehensweisen.
Ja. Ganz genau, also weißt du, und dann kannst du gucken, kommt jemand mit Blasenproblemen? Initiale Blasenprobleme, wunderbar. Dann frage ich natürlich ab, ist das rezidivierend? Ist das zum ersten Mal da? Wie ist die Lebensweise? Sitzt du gern mit nassen Badeklamotten auf kalten Steinen? Dann ist die Äthiologie relativ schnell geklärt. Wenn das aber alles nicht der Fall ist und jemand wirklich also rezidivierende Zystitiden hat, Blasenentzündungen, und du kommst nicht wirklich auf ein ursächlichen Zusammenhang, dann kannst du mit dem Blasenmeridian und dem Nierenmeridian einen Zugang dazu finden, um zu schauen, hey, ist eigentlich im Bereich des Blasenmeridians alles frei oder habe ich da massive Schmerzen? So, da kann sich jeder mal gerade an den fünften Zeh greifen, und zwar außen auf dem Metatarsale 5. Und wenn man da mal entlang des ganzen Verlaufes, gerne bis zu Blase 67, das ist nämlich außen an der Kleinzeh-Nagelfalz, das ist so der letzte Blasenpunkt, und das ist meiner Meinung nach auch, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, der längste Meridian. So, und dann finde mal da einen Punkt, der schmerzhaft ist. Ja, du kannst da ordentlich mal drauf reiben. Die meisten finden da was. Ich meine, wer ist nicht Opfer seines Supinationstraumas? Okay, also da haben wir, ja. Und dann haben wir da gerne was. Und dann läuft er über die Außenferse und wandert dann über die Wade, sehr mittig auf dem Gastrocnemius, teilt sich in der Poplitea, also in der Kniekehle, in zwei und hat einen relativ komplexen Verlauf, übrigens interessanterweise übers ISG und die Sacrumbasis, und läuft dann rechts und links der Wirbelsäule, also der rechte läuft rechts und der linke läuft links, als Doppellinie in der paravertebralen Muskulatur und kommt dann, vereint sich wieder ungefähr auf Höhe CTÜ, bisschen höher, um dann als ein Meridian, ein Verlauf dieser Leitbahn über den Nacken einmal direkt, wie so helmartige Kopfschmerzen, sage ich nur andeutungsweise, ja, über den Hinterkopf und das Parietale bis zur Stirn zu ziehen und da bis so, sagen wir, eine Querfingerbreite vor dem inneren Augenbrauenwinkel. Man kann sich das vielleicht vorstellen, okay? Man trifft auf den inneren Augenbrauenwinkel, zieht dann so um 1-2 Zentimeter nach medial und hat dann Blase 2, ist auf halbem Wege zwischen innerem Augenbrauenwinkel und innerem Augenwinkel und Blase 1 ist dann auf dem inneren Augenwinkel direkt. Okay? Mhm. Und da sagt man, beginnt dieser Meridian. Also Blase 1, klar, beginnt er und Blase 67 endet er. Da ich allerdings häufig von den Füßen nach oben arbeite, das muss ich zugeben, was ja auch ein bisschen Geschichte hat in meiner Praxis, muss ich mich immer wieder regulieren und sagen, okay. Also beginnen tut er oben und enden tut er unten. Ja, und dann, wenn du unten was findest oder im Verlauf, den ich gerade beschrieben habe, ja, also gerne mal Knieschmerzen, verkürzte Hamstrings, ISG-Probleme, you name it, ja, Sarkom-Basis, aber auch die ganzen Rippendysfunktionen, die wir da haben und die ich gerne behandle, inklusive Kopfschmerzen, Augenschmerzen und so weiter, da können wir dann eben einen gemeinsamen Nenner finden und sagen, okay, wow, das ist der Blasenmeridian, der ist assoziiert mit Angst und Furcht, da frage ich mal ganz vorsichtig, ist das überhaupt Thema bei Ihnen? Ja, kann ja sein, dass nein. Mhm. Und das hatte ich gerade wieder, dass eine Patientin sagt, erstmal nein und dann so ein bisschen wartet und dann feststellt, naja, also eigentlich ist unterliegend doch eine ziemliche Angst da. Und dann spricht sie darüber, dass sie regelmäßig Radio hört und über die Nachrichten, da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. Ja, wird so eine chronifizierbare Angst wahrgenommen und ja auch genährt. Und man möchte aber orientiert sein in der Welt. Und das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion, die ich hier nicht aufmachen möchte. aber klaro, dass wenn ich die Nachrichten höre, ich Angst kriege, ist ja wohl gar keine Frage. Und wie viel damit jetzt Geschäft gemacht wird, das ist nochmal eine andere Frage, ja, weil ich kann nichts verkaufen, was nicht sitzt in meinem Gehirn. Und in meinem Gehirn sitzen natürlich die Grundemotionen, ist ja klar. Ich will mich damit sichern. Ich will damit auf den nächsten Baum und ich will meine Kinder retten und meine Omas und meine alles. Und das mache ich nicht über fröhliche Nachrichten, ganz klar. Ja, und die Fähigkeit, nichts am großen Rad der Geschichte drehen zu können, sondern ein kleines Individuum zu sein, was irgendwie vor sich hin arbeitet und betet. Was mache ich da mit dieser Angst? Die kommt nirgendwo raus. Aber vielleicht zeigt sie sich in Blasen- und Nierendysfunktion. Und da komme ich dann als Osteopath, der sich traut, in diese Richtung hinzuschauen, um diesem Menschen Raum und Ausdruck zu geben. Da müssen wir nicht in deine Geburtsvorgang reingehen. Wir müssen auch nicht in, wie ging es deiner Mutter während der Schwangerschaft. Wir können jetzt und heute hier gucken, wow, was führt dazu, dass eine Angst geschürt wird und wie könntest du damit besser umgehen?
Okay. Also auch was sehr, sag ich mal, Greifbares, sehr Konkretes auch irgendwie.
Absolut, leider ist die Angst ja heute sehr, sehr konkret. Ja. Und über alle Medien verbreitet sie sich im Netz. Und ich glaube, es ist sehr, sehr gesund, ein gutes Gegenmittel, ich sag mal, Freude als einzige Grundemotion, ein gutes Gegenmittel zu schüren. Ja, dass wir also auf der Waage Yin-Yang ist ja dieses Zeichen, was sich immer zeigt, wenn wir in die TCM gucken, dass wir da die Waage gut halten können zwischen den negativen Emotionen, die überlebenswichtig sind, gar keine Frage, aber eben auch den positiven.
Ja, auf jeden Fall. Leute, die unseren Podcast regelmäßig hören, die wissen auf jeden Fall, dass ich auch gerne darüber spreche, was für eine schlechte Idee ich es halte, ständig Nachrichten zu konsumieren. Gerade die ständig auf dem Handy Push-Nachrichten zu bekommen und so weiter. Ich mache immer so ein Fasten eine Zeit lang, wo ich das wirklich versuche, sobald ich irgendwas Radio höre, sofort Radio ausmache. Das bekommt mir auf jeden Fall sehr gut, hilft mir auf jeden Fall dabei, eine gute Laune zu behalten. Ja, sehr schön.
Verstehe.
Worauf ich noch ein bisschen zu sprechen kommen wollte, ist das Thema Füße. Du bist ja auch mit dem Thema Füße unterwegs. Du hast jetzt schon darüber gesprochen, dass das auf jeden Fall ja auch sowohl bei den Faszienlinien als auch bei den Meridianen ja ein Start oder Endpunkt sein kann. Auf jeden Fall haben wir da ja auch so einen ganz guten Zugang dazu. Und du hast auch so einen Zugang über die Podopastoraltherapie, also über die Füße Zugang zur Haltung zu kriegen. Sprich doch da noch mal ein bisschen kurz drüber, wie du da einen Zugang zu hast und wie das vielleicht auch zu unserem Thema Faszien, Meridian, Emotionen so ein ganz guter Übergang ist.
Gerne. Also meine Geschichte mit den Füßen geht 20 Jahre zurück. Da wurde ich gebeten, eine gewisse Zusatzausbildung zu absolvieren, um neurophysiologische Einlegesohlen, Stichwort Podoposturaltherapie, zu erlernen und den Menschen anzumessen. Und da habe ich zuerst gesagt, nö, Füße interessieren mich echt nicht so. Finde ich irgendwie nicht so cool. Warum sollte ich mich damit befassen? Naja, das war aber so ein bisschen der Eintrittsmoment in die Praxis, um damit dann als ersten Patientenkontakt wirklich auch in jener Praxis arbeiten zu können. Und da wurde mir die Möhre so ein bisschen vor die Nase gehalten, nach dem Motto, ja, mach das mal, dann kannst du auch bei mir arbeiten. Und dann habe ich das halt gemacht und habe immer mehr über die Jahre jetzt gemerkt, wie wichtig der Stand und die dynamische Phase auf dem Boden natürlich für unser Wohlbefinden ist, ja. Wie wichtig der Stand ist, der stabile Stand, der gute Stand, das Wohlstehen, der Wohlstand. Also da kann man jetzt auch Brücken zuschlagen. Und wie viele Füße in unserer Gesellschaft eigentlich ja, als Baby noch süß gefunden werden und dann irgendwann in den Schuhen verschwinden und nur noch rausgeholt werden, wenn sie irgendwie Gegenstand von Schmerzen sind, nicht funktionieren oder irgendwie Nagelprobleme auftreten oder. Und dann kommen die zu mir und ich möchte darauf hinweisen, ich bin keine Podologin. Podo heißt Fuß und Podologie ist eben die quasi Wissenschaft, da muss man auch ein Staatsexamen ablegen, von der Fußpflege. Okay, auch super wichtiges Thema und einige Podologinnen schicken mir auch gerne Patienten, denn die haben da Probleme mit, der Nagel wächst immer ein, entzündet sich dann, Druckstellen, Geschwüre will ich nicht sagen, aber schmerzhafte Stellen, rezidivierende Blasen, Bildung an den Füßen unerklärlicher Ursache, Hornhautbildung, die man nicht wegkriegt. Aber auch Plantarfasziitis, Hallux Valgus, you name it, werden mir geschickt. Und dann gucke ich mir erstmal an, wie geht's denn diesem Fuß? Und dann gebe ich gerne aus der Spiraldynamik Übungen mit, zwei zentrale Übungen, die habt ihr im Unterricht auch gelernt bei mir, die gebe ich auch all meinen Studenten mit, die sollen das mit ihren Patienten auch durchexerzieren, weil eben, zurück zu dem Fuß, er im Schuh verschwindet, die Schuhe sind nicht immer gesund für unsere Füße, verformen diese in verschiedener Art und Weise. Ich warne an dieser Stelle gerne auch vor Gelsohle und diesen luftgefüllten Kammern unter der Ferse, das ist nochmal ein ganzes Thema für sich. Und diese Schuhe führen dazu, dass die Füße eben quasi Platzprobleme kriegen und dass wir keinen sauberen, natürlichen Abrollvorgang mehr haben. Dadurch verformen sich die Füße und durch diese Fußverformung und diese muskuläre Mitarbeit bei dieser Verformung kriegen wir eben entweder Plattfüße oder Hallux Valgus, Krallenzehen, Hammerzehen, schmerzende Füße, Metatarsalgien, also die Liste ist eigentlich lang. Und das Problem ist jetzt, der Fuß ist ja nun die Basis unserer Haltung. Wenn ich einen verkrampften Fuß habe, aufgrund von angeborenen oder erworbenen Fehlstellungen, dann stehe ich verkrampft, dann gehe ich verkrampft und dann kommen wir wieder auf myofasziale Verbindungslinien und gerne auch auf Meridiane, die dann sozusagen initial ein Problem an ihrer Basis bekommen. Angenommen, ich habe einen ausgeprägten Hallux Valgus und kann über den ersten Zeh nicht mehr richtig abrollen, um nach vorne zu kommen. Hallux Valgus bedeutet, der erste Zeh, der dicke Zeh, der steht nach lateral abgewinkelt. Ne? Das gibt es in leichter Form und das gibt es in sehr schwerer Form, wo er sich dann über den zweiten Zeh quasi drüber wälzt. Oder auch über den dritten. Also ich habe schon Sachen gesehen, wo Leute nur noch einen Zeh, und zwar den dritten, den mittleren, als Bodenkontakt haben und alle anderen haben sich nach oben gelegt, um irgendwie die, ja, um irgendwie dieses Abrollen zu ermöglichen.
Und das sollst du dann wieder kitten, das Problem mit deinen Einlagen.
Tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, hat mir diese Patientin nachher noch so einen kleinen Brief geschrieben, gesagt, Frau Weiß, seitdem ich bei Ihnen war, kann ich wieder laufen und zwar schmerzfrei. Ja, es sind nicht 100 von 100, die das sagen, aber es ist ein sehr hoher Prozentsatz, die mit diesen neuropsychologischen Einlegesohlen, ich möchte dazu betonen, es sind keine orthopädischen Sohlen, die Betten, sondern es sind Sohlen mit Elementen im Bereich von 3 mm, die sehr flexibel sind, die individuell angemessen werden und die aktivieren, sodass wir Missstände in der Fußmuskulatur, Spannung auf diese Weise positiv verändern können und eine schwierige Architektur des Fußes sehr schnell lösen können. Okay? Und da das unsere Basis ist, können wir eben von der Basis nach oben da sehr viele spontane Haltungsänderungen erwarten und auch sehen. Das sehe ich auf meinem Podoskop. Das ist so ein Kasten mit oben einer Bleiglasplatte, wo du durchgucken kannst und unten liegt so ein Spiegel drin. Dann sehe ich die Fußsohle von oben, weil der Fuß ja gespiegelt wird. Und da platziere ich dann die Keile und ich habe mir vorher die Haltung angeschaut. Ich lege die Keile und schaue mir nachher die Haltung an und sehe dann ja, was hat positive Wirkung und was hat negative Wirkung. Und nur das, was positiv wirkt, das heißt im Sinne von, ist meine Kopfrotation jetzt freier? Habe ich weniger Erector Spinae Spannung? Habe ich weniger Glutealspannung? Kann dieser Mensch leichter aufrecht stehen? Und deswegen heißt das Ganze podopostural, vom Fuß auf die Haltung, Therapie. Und nur das, was das begünstigt, wird natürlich dann in der Sohle eingezeichnet. Also ich sag mal, in dem Abdruck, den ich vorher gemacht habe, eingezeichnet. Und dann als fertige Sohle von der Firma, mit der ich zusammenarbeite, gebaut, zum Patienten hingeschickt. Okay. Der trägt die dann und ja, hat die Vorteile davon. Kann sich innerhalb von 14 Tagen nochmal melden. Sollte irgendwas nicht schön sein, dann wird das umsonst nochmal geändert. Und ja, und in so, so vielen Fällen ist diese kleine, sagen wir mal, Motivation in die Fußmuskulatur hinein, sich anders zu verhalten, schon ein richtiger Gamechanger.
Mhm. Sehr schön. Ja, danke dir, Judith. Lass uns doch nochmal kurz konkret werden. Wir planen ja am 24. und 25. Oktober 2026 den Kurs mit dir zu veranstalten. Faszien, Meridian, Emotionen. Ich habe dafür einen Seminarraum gemietet am Hafen von Stade mit Dachterrasse. Da können wir schön auf die Kirchen schauen und so weiter. Und eigentlich das, was wir heute alles so besprochen haben, das soll so in dem Kurs unterkommen. So, in die Richtung wird es gehen, auf jeden Fall.
Absolut.
Es sind noch ein paar Plätze zur Verfügung. Es gab auf jeden Fall initial ziemlich einen Run, muss ich sagen. Als ich das bekannt gegeben hatte, dann kam auf jeden Fall die Anmeldung herangeflogen. Aber es sind auf jeden Fall auch noch einige Plätze übrig. 6 Monate, ein halbes Jahr ist ja auch noch bis dahin. Und du warst ja auch auf der Summer School letzten Jahres mit dabei, falls ich dir noch nicht gesagt hatte. Aber dein Kurs war auf jeden Fall vom Feedbackbögen her der am besten bewerteste. Deswegen.
Oh, vielen Dank.
Ja, ja,
danke sehr.
Ich muss auch sagen, zur Experience, der Judith Weiß Experience mit dir als Dozentin gehört es ja auch so ein bisschen dazu, dass du das Thema auch immer sehr gut und authentisch rüberbringst. Du bist ja auch als Sprecherin geschult und falls das noch keinem aufgefallen ist, wir hatten Interviewgäste, die nicht ganz so eloquent das Thema so rübergebracht haben. Deswegen, das würde mich auch nochmal interessieren, weil ich das auch mal spannend finde insgesamt, was du da so für Engagements als Sprecherin machen kannst oder tust.
Alright, okay, um da gleich mal drauf einzugehen, vielen Dank. Auch danke für das Kompliment. Genau, ich habe mich zur Sprecherin ausbilden lassen, weil es einfach auch schon immer ein Wunsch von mir war und sich das also jetzt beruflich hat einrichten lassen. Habe mir ein kleines Sprecherstudio zu Hause eingerichtet und mache am allerliebsten Live-Lesungen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, okay. Ich durfte davon ein paar schon in der Kunsthalle gestalten, also seit 2023 bin ich da ein, zweimal im Jahr. Habe auch in dem großen Raum vor 200 Leuten zum Thema Caspar David Friedrich schon Texte gelesen. Und zwar tue ich das in Zusammenarbeit mit Dr. Gabriele Himmelmann, die bekannt ist, wer sich da mal schon durch die Kunsthalle oder Bucerius Kunstforum auch schon hat durchleiten lassen wollen in Form einer Führung. Da ist sie nämlich Profi und sie bietet sozusagen den strukturellen Hintergrund für so eine Vorlesung. Da kommen Menschen und wollen eben zum Thema, sagen wir mal, Caspar David Friedrich oder was hatten wir neulich, Surrealismus war auch crazy oder 1923, also die 20er Jahre. Sie zeigt Bilder und erklärt die. Und hat mir vorher Texte gegeben, die ich vorbereite und dann an gegebener Stelle dann eben spreche, live auf der Bühne. Im, und das muss ich betonend dazu sagen, Kostüm der Zeit.
Okay.
Ja, macht mir natürlich Riesenspaß.
Kaspar, zu der jeweiligen Zeit.
Yes. Ah, okay. Ja, im 20er-Jahre-Dress. Ah, oh, war ja. Das großartig. Und, dann, okay, und so weiter und so fort. Ja. Also da kommt so ein bisschen die Rampensau, die ich gestehe, auch in mir zu beherbergen, nochmal so voll auf ihre Kosten.
Sehr schön.
Und und davon wird es einiges mehr geben in der Zukunft. Zusätzlich planen wir, und der 30.06. ist da schon ein schönes Datum, was man sich merken kann, wenn man möchte, Online-Lesungen zu veranstalten. Ja, das Ganze kannst du natürlich jetzt inzwischen auch, du kannst Museumsführungen online machen, das macht sie auch und sie hat mich dazu geladen und wir machen am 30.06. die erste gemeinsame Sache, wo ich eben Texte lese zum Thema Selbstbildnisse, die sie dann zeigt und sozusagen kunsthistorisch erklärt und hinterlegt. Und ich darf Texte dazu lesen, die ich dann mit ausgesucht habe. So, wie man dazu kommt, sich dafür anzumelden, das besprechen wir gleich sicherlich noch. Genau, und ansonsten arbeite ich auch als Sprecherin im Sinne von Hörbuchgestaltung, Hörbücher auch für Kinder und ich arbeite mit einer Kollegin, einer Sprecherkollegin zusammen, die eine Sprecherausbildung anbieten wird in Zukunft in der Schweiz und da bin ich als Ärztin gefragt worden, zu erklären, wie die Stimme denn funktioniert. Das ist auch ein kleiner Beitrag von mir.
Ja, interessant. Sehr schön.
Genau.
Die Sachen, die du angesprochen hast, die werden wir in der Folgenbeschreibung verlinken, sodass man da nicht lange suchen muss.
Wunderbar. Ich wollte noch was zu dem Seminar sagen, auf das ich mich sehr freue. Ja, also Oktober in Stade. Ich freue mich schon sehr. Dachterrasse hört sich super an. Hoffen wir mal, dass das Wetter schön wird. Und ich vermittle wahnsinnig gerne mein Wissen an meine Studenten. Meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater ist Arzt. Was soll ich da sagen? Es ist mir quasi in die Wiege gelegt und ich versuche das Beste daraus zu machen. Ich finde es sehr gut, wenn Inhalte plastisch dargestellt werden, zum Anfassen sind, dass wir Atemübungen machen, dass wir selber vielleicht ein, zwei Übungen machen. Wo sitzen denn eigentlich meine Emotionen? Kann ich da schon was spüren? Will ich da nichts spüren? Auch das ist wahnsinnig interessant. Du kannst ja sagen, nee, mach ich nicht. Ja. Und dann mal zu gucken, warum sage ich das eigentlich? Was hält mich davon ab, an der Stelle Freude ins Gefühl zu gehen? Das kann ernsthafte Ursachen haben, lieber Klaas. Okay. man würde sich wundern, wieso, ey, Freude ist doch was Tolles. Wieso gehe ich da nicht rein? Ja, wieso bin ich eher im Kummer? Wieso bin ich eher in der Angst? Das sind spannende Sachen. Also wir werden vielleicht ein, zwei kleine Sachen machen bei Bedarf, um da selber mal so ein bisschen selber festzustellen, wie bin ich gelagert? Bin ich eigentlich frei, in die Emotionen reinzugehen? Oder halte ich mich da eher zurück und wenn ja, warum? Das finde ich super spannend. Und dann gucken wir natürlich im Rahmen der TCM, ich möchte an dieser Stelle sagen, ich bin keine TCMlerin, ich war weder in China noch habe ich mich da 20 Jahre drin ausbilden lassen. Es ist einfach so, dass mehr oder weniger die Meridiane, beginnend mit dem Lungenmeridian und seinen 11 Punkten und dann der Blasenmeridian mit seinen 67 Punkten, mehr oder weniger durch meine osteopathische Arbeit zu mir gekommen sind. Ja, ich hatte mein DIN A4-Blatt, von dem habe ich beschrieben, das flatterte so immer auf meinem Fensterbank, drauf geguckt, wie verläuft da nochmal, alles klar, okay, Piriformis, ja, alles klar, ich mache eine Piritechnik, ja, dann fließt es besser, wo ist der Meridian noch, wo beginnt er denn, wo endet er und womit hat er eigentlich noch zu tun? Und wenn wir auf dem Gallenblasenmeridian sind, Stichwort Myers, das ist sowas wie die laterale Linie. Okay. Mhm. Der Gallenblasenmeridian hier seitlich am Körper. Er selber nicht, aber sein Organpaar, die Leber, ist mit Ärger assoziiert. Gibt es denn Ärger in deinem Leben? Worüber hast du dich jetzt chronisch geärgert, akut geärgert? Ist das überhaupt irgendwie ein Thema? Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, Emotionen zu haben ist überhaupt nichts Pathologisches. Das ist ganz physiologisch und gehört in unser Leben rein, ja? Mhm. Dann wird es pathologisch, wenn wir sie entweder nicht haben, nicht fühlen können, übermäßig fühlen oder sowas wie einen plötzlichen Ausbruch dieser Emotionen haben, den wir nicht mehr selber einfangen können. Dann wird es pathologisch, dann wird es für uns Therapeuten interessant, um zu sehen, hey, wo kommt denn das her? Ist da gegebenenfalls ein traumatisches Erlebnis, was ich auch in der Faszie zeigen kann? Wir wissen, dass Trauma und Faszie interagieren. Was ich in der Faszie zeigen kann, was ich in Meridianverläufen zeigen kann, was ich in den Organen zeigen kann, in den Tränensäcken, und ich komme zurück zu meiner initialen Patientin, meiner Patienten zeigen kann, und kann ich über die Arbeit an der Struktur einen Zugang finden zu dem emotionalen Inhalt, mit dem mein Patient hier möglicherweise ursächlich vor mir sitzt. Ich sage nicht, dass alles aus der Emotion kommt. Es kommt auch vieles aus der Struktur, ja? Und wenn ich mir ein Bein breche, okay, da kann ich wütend gegen irgendwas gegengetreten haben, dann ist da initial eine Emotion dagegen. Oder ein Fußbreche, sagen wir mal, viele fünften Zehen sind ja nun gebrochen gewesen. Das war Unaufmerksamkeit, das war aber vielleicht auch gegen was gegentreten. Ich habe Ex-Polizisten, die Türen eintreten und mit gebrochenen Nasen vor mir stehen, weißt du, so. Ja, um das da so ein bisschen einfach Licht ins Dunkel zu bringen und zu gucken, hey, wie kann ich das eigentlich so ein bisschen mehr strukturieren, ohne dem Thema Emotion oder Gefühl eine Struktur jetzt drauf zu drücken, dass es nicht mehr atmen kann. Okay? Mhm. Ja, so sehe ich das.
Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist recht gut deutlich geworden. Ich bin schon sehr gespannt, was ich sagen
will. Ich auch, und es entwickelt sich immer weiter, und ja, bis zum Oktober passiert auch noch, ist noch viel Wasser die Elbe runtergeflossen.
Ja. Sehr schön. Okay, ja, als Interviewgast gebührt dir auch die Ehre, dass du gerne einen Song noch zu unserer Musikantenknochen-Playlist hinzufügen kannst. Da hast du einen bestimmten Song für mich.
Ich habe einen bestimmten Song für dich, und zwar ist das der, den ich gerade mich abmühe, am Klavier zu lernen. Der ist von Edvard Grieg und heißt Arietta. Und die Klassikliebhaber unter den Zuhörern werden jetzt sofort wissen, was ich meine. Und die, die es nicht sind, haben vielleicht Lust, da einmal reinzuhören. Ja, warum habe ich diesen Song gewählt? Er hat eine obere Melodielinie und er hat eine tiefe Linie. Die kannst du mit deinem jeweils fünften Finger, also im kleinen Finger, ganz gut anspielen, und das hast du in 3 Minuten raus, wie das geht. Ist überhaupt kein Problem. So. Und dann gibt es zwischen diesen beiden fünften Fingern noch eine Melodie, quasi in der Mitte. Und die spielst du einmal mit links, lässt dann die linke Hand los und spielst sie weiter mit rechts. Kann man sich das vorstellen? Also du hast eine Melodielinie mit den äußeren Fingern und musst mit den inneren Fingern quasi was anderes spielen, was laufen muss wie ein Fluss. Ja, wer sich das Lied anhört, wird es dann gleich wissen, was ich meine. Das, was mittig verläuft, ist fast, als würde ein zweiter Pianist in der Mitte was anderes spielen als ich außen, oben und unten, okay? Und als mir das so klar wurde und ich wirklich, ich sitze vor meinem Klavier und denke so, es kann doch nicht wahr sein, wo ist meine Synapse dafür? Die baue ich gerade, okay? Also es ist wirklich, es ist nicht ganz einfach. Und hört sich einfacher an, als es ist. Habe ich festgestellt, dass der obere Punkt wie ein Meridian Anfangs- oder Endpunkt sein kann und der untere Punkt ebenfalls. Und in der Mitte fließt es. Oder es fließt eben nicht.
Ja.
Und das ist mein Common Ground zwischen dem Stück, das ihr hören könnt, und meiner Arbeit mit den Meridianen und den Emotionen.
Sehr schön. Ich kann es mir vorstellen.
Cool.
Sehr gut. Ja, Judith, ich danke dir auf jeden Fall für dieses Interview.
Sehr gerne.
Ja, wir hören uns, wir sehen uns, und alle interessanten angesprochenen Aspekte werden wir in der Folgenbeschreibung verlinken, sodass man darauf zukommen kann.
Cool, ich freue mich auch. Ich freue mich sehr. Auch danke nochmal, dass du und ihr mich eingeladen habt. Und ja, dir auch alles Gute.
Ja, danke.